Premiere. Literatur, Lebensart, Live-Musik.
Ein herzliches Willkommen zur Literaturstunde Premiere, sagt Ihnen Judith Rapp. Sicher kennen Sie die allseits berühmte Filmfigur des Don Camillo, der beständig mit dem lieben Gott Zwiesprache hält. Ein ähnlich göttliches Szenario, wenn auch inhaltlich wieder etwas anders gelagert, gelangt heute hier bei uns auf die Lesebühne. Der Auserwählte nennt Autor Hermann Knapp seinen Roman um einen Mann, an den eines Tages Gott persönlich herantritt. Und zwar mit einer folgenschweren Aufgabe, die innere Gewissensnöte ebenso nach sich zieht wie turbulente Außenwirkungen. Der zweite Teil von Premiere ist dann dem Schriftstellergespann Richard Wall und Klaus Gasleder gewidmet. Offensichtlich ein kongeniales Reiseduo, haben beide ihre Reiseerlebnisse im deutschen Frankenland im gemeinsamen Buch »Fränkische Momente« zu Papier gebracht. Wie sich alles ganz genau verhält und anhört, das erfahren Sie gleich hier bei uns. Schön, dass Sie sich wieder Zeit zum Zuhören nehmen. Willkommen noch einmal bei der Literaturstunde Premiere, in der wir Sie heute quasi auch mit der Stimme von ganz oben konfrontieren. Und das hat mit Hermann Knapps Buch »Der Auserwählte« zu tun. In diesem Roman kommt der kleine Konrad in einem abgelegenen Waldviertlerdorf zur Welt, begleitet von einem alles überstrahlenden Blitz und von einem Geburtsschrei, der rund um den Erdkreis schallt. Auf Konrads rechter Gesäßbacke hinterlässt der Blitz ein bleibendes, kunstvoll fadenförmiges Muster. Manch Umstehende ahnen angesichts dieser Vorzeichen nichts Gutes, doch der Vater ist überzeugt, sein Sohn ist nicht verflucht, er ist auserwählt. Leider versterben die Eltern sehr früh und so wächst Konrad ab dem dritten Lebensjahr bei der Großmutter Anna auf. Einen Schluck Weihwasser am Morgen zu trinken, das bleibt Konrads ewiges Ritual in Erinnerung an diese Großmutter. Als er längst erwachsen ist, kommt es in seinem Leben zu einer gravierenden Zäsur durch himmlischen höchsten Willen. Als neuer Prophet soll Konrad künftig sein Leben der Durchsetzung des Guten auf Erden widmen, so Gottes Plan. Und Gott tritt dazu durchaus hartnäckig in persönliche Zwiegespräche mit Konrad. Doch Konrad Sammer zweifelt an seinem Verstand, ist er nahe dran, überzuschnappen, was, wenn publik wird, dass Gott ausgerechnet ihn, Konrad, zum Verkünder einer neuen Gerechtigkeit rekrutiert hat. Autor und Journalist Hermann Knapp, gebürtiger Waldviertler, in Ansfelden lebend, hat Theologie studiert. In seinem Werk »Der Auserwählte« verpackt er kritische Gedanken und berechtigte Sorgen um unseren Planeten Erde in einen wundersamen Roman, der dem Begriff Page-Turner recht nahe kommt. Page-Turner sind überaus spannende Bücher, so spannend nämlich, dass sie sich nahezu wie von selbst umblättern, weil man als Leser immer weiter und weiter möglichst rasch den Fortgang der Geschichte wissen will. Wie sich das also anhören kann, hören wir nun in einer etwa 20-minütigen Leseprobe aus »Der Auserwählte« von Hermann Knapp, liest nun Schauspieler Harald Pfeiffer.
just in dem Augenblick, in dem Konrad Sammer zur Welt kam, schlug ein Blitz ins Haus ein. Er sauste durch den Schornstein, sprengte die Tür des Holzofens weg, erfüllte den ganzen Raum mit gleißender Helligkeit und traf die rechte Pobacke des Babys, das eben mit einer gewaltigen Presswehe aus dem Leib seiner am Boden hockenden und vor Schmerz schreienden Mutter glitt. Alle Anwesenden schlossen geblendet die Augen, und so kam es, dass das Kind der Hebamme durch die Hände flutschte und mit dem Kopf auf den Boden aufschlug. Noch bevor er den ersten Atemzug tat, erfuhr Konrad Sammer also, dass diese Welt ein harter, grausamer Ort war, wo einen jederzeit ein Blitz treffen und wo man sich auch nicht darauf verlassen konnte, dass jemand da war, der einen auffing, wenn man fiel. Als die geblendete Hebamme, die vor Sammers Mutter kniete, ihre Umgebung endlich wieder deutlich wahrnehmen konnte und das Baby am Boden erblickte, beugte sie sich rasch vor und nahm es in die Arme. Das Kind, aufgeladen mit Blitzenergie, protestierte gegen diesen unsanften Empfang auf der Erde mit einem empörten ersten Schrei, der so laut war, dass er wie ein Donnerschlag über die ganze Welt hallte und die Menschen vor allem dort in Angst und Schrecken versetzte, wo nicht einmal ein Wölkchen am Himmel stand. Die Hebamme fing an, den Kleinen von Kopf bis Fuß zu untersuchen. Als sie dazu die Hand vom Po des Kindes löste, die diesen bis dahin fest umfangen hatte, stieß sie einen erschrockenen Schrei aus. Dann nahm sie den Buben an den Beinen, so dass er mit dem Kopf nach unten hing, hielt den Eltern wie anklagend seine Kehrseite entgegen und deutete mit ausgestrecktem Zeigefinger auf die rechte Gesäßbacke, die zur Gänze von feinen, rötlichen Linien überzogen war, die sich zu einem kunstvollen, farnförmigen Muster entfalteten. Natürlich wusste keiner von den dreien, dass man dieses Phänomen Lichtenberg-Figur nannte, nach dem deutschen Physiker Georg Christoph Lichtenberg, der dieses Resultat elektrischer Hochspannungsentladung im 18. Jahrhundert als erster in seinem Labor entdeckte. Allerdings im Staub und nicht auf menschlicher Haut. Die Hebamme, die ganz im Gegensatz zu vielen anderen Vertretern ihrer Zunft, sie galten ja über die Jahrhunderte hinweg meist als sehr kritische Geister, auch oder gerade in Glaubensdingen, durch und durch katholisch war, hielt das Mal allerdings für ein Zeichen des Teufels und wollte sogleich den Pfarrer rufen, damit er an Ort und Stelle einen Exorzismus vornehme. »Du wirst nichts dergleichen tun und schön den Mund halten«, verbot ihr Georg Sammer dies ganz entschieden. Für ihn gab es keinen Zweifel, dass der Blitz seinen Sohn gezeichnet hatte und ihm die Energie durch die rechte Pobacke in den Leib gefahren war, vermutlich bis ins Herz hinauf. Tatsächlich schlug dieses Zeit seines Lebens lauter als das anderer Menschen. Beim Versteckspiel verlor der Knabe daher auch immer, weil die anderen Kinder ihn hörten, egal wo er sich verbarg. Mit den Jahren lernte er allerdings die Lautstärke seines Herzens zu kontrollieren. Er stellte sich dazu einfach einen Regler vor, den er nach unten oder nach oben schob. Der Geist triumphierte in diesem Fall tatsächlich über das Fleisch. Nur einmal, während seiner Studienzeit, vergaß er in einem Konzert, begeistert von den Klängen einer Mozart-Symphonie, seinen Herzschlag zu dämpfen und wurde prompt aus dem Saal geworfen, weil er die Musiker dadurch aus dem Takt brachte. Konrad Sammer erwachte von einem grellen Licht, das die geschlossenen Rollläden seines Schlafzimmers durchdrang und auch durch seine Augenlider stach. Er blinzelte, was ein Fehler war, denn die gleißende Helligkeit schien sich förmlich in seine Netzhaut zu brennen. Sammer stöhnte gequält auf, presste die Augen fest zusammen und schlug auch noch die Hände vors Gesicht. Nur langsam setzte sein bewusstes Denken ein. Er war zu Hause, in seinem Schlafzimmer, und eigentlich sollte es hier stockfinster sein. Sammer nahm langsam die Hände herunter und richtete sich im Bett zu einer sitzenden Position auf, hielt aber die Augen geschlossen. Dann riskierte er es, sie einen Spalt breit zu öffnen und presste die Lider aufstöhnend sofort wieder fest zu. »Was zur Hölle«, brummte Sammer. Und plötzlich war da wieder diese tiefe, eindringliche Stimme in seinem Kopf, die er schon bei seinem Ausflug ins tiefste Afrika vernommen hatte.
Nein, ganz im Gegenteil, sagte sie. Sammer schüttelte sich und versuchte, sich an den Vorabend zu erinnern. Hatte er zu tief ins Glas geschaut und träumte deswegen nun schlecht? Nein, er war völlig nüchtern zu Bett gegangen. Er öffnete die Augen, allerdings nur einen winzigen Spalt breit, und linste in sein Schlafzimmer. So war die Helligkeit zumindest einigermaßen erträglich. Sammer fragte sich, ob ein Auto von der Straße abgekommen und in seinen Garten gerast war und ob dessen Scheinwerfer nun direkt in sein Haus leuchteten. Aber nein, nicht einmal damit war diese gleißende Helligkeit zu erklären. Es schien eher so, als hätte jemand den Flutlichtturm eines Fußballfeldes direkt vor sein Schlafzimmerfenster hingepflanzt. Sammer beschloss, der Sache auf den Grund zu gehen und schwang die Beine aus dem Bett. Dabei wurde ihm zum ersten Mal bewusst, dass das Licht flackerte. Ein Adrenalinstoß jagte durch seine Adern. Feuer, schoss es ihm durch den Kopf. Etwas brannte da draußen. Vielleicht doch ein Auto, das nach einem Unfall in Flammen aufgegangen war. Brennender Treibstoff mochte die Helligkeit erklären. Vielleicht waren Menschen in Gefahr und womöglich auch sein Haus. Was, wenn der Wagen explodierte? Sammer sprang auf, rannte durch den Gang zur Haustür und im Pyjama und mit bloßen Füßen hinaus in den Vorgarten. Dort blieb er stehen, als sei er gegen eine Betonwand geprallt. Da war kein Auto. Stattdessen stand die mannshohe Forsythie in Flammen. Sprachlos schaute Sammer auf den brennenden Busch. Entweder hatten sich seine Augen nun an die Helligkeit gewöhnt, oder sie war weniger gleißend. Es war das seltsamste Feuer, das der Journalist je erblickt hatte, und er hatte im Laufe seiner Berufsjahre schon viele gesehen. Er war nur einen knappen Meter davon entfernt, und dennoch verspürte er keine Hitze. Und da war auch kein Rauch. Zudem schien die Forsythie durch die Flammen keinen Schaden zu nehmen. Sie wirkte eigentlich wie immer, wenn man eben einmal davon absah, dass sie brannte. Wie der Dornenbusch, dachte Sammer, dem unwillkürlich der uralte biblische Filmklassiker einfiel, in dem Charlton Heston den Moses spielte. Ein Dornenbusch war leider nicht zur Hand, sagte die Stimme in Sammers Kopf. Er griff sich mit beiden Händen an den Schädel. »Was zum Teufel geht hier vor?« knurrte er. »Teufel! Hölle! Du denkst in die völlig verkehrte Richtung«, sagte die Stimme tadelnd. »Nicht Satan ist Mose im Dornenbusch erschienen, sondern...« Sie überließ es Sammer, den Satz zu vollenden, und der tat es auch automatisch. »Gott«, murmelte er. »Ja«, rief die Stimme fröhlich und fügte dann schmunzelnd hinzu, »ich bin sehr froh, dass wir keinen Telefonjoker brauchten.« Da begann Sammer hysterisch zu lachen. Er sank vor dem brennenden Busch zu Boden und lachte, bis er völlig außer Atem war. Dann schlug er die Hände vors Gesicht und plötzlich schüttelte ihn ein heftiges Schluchzen. Es dauerte lange, bis er sich beruhigte, und danach fühlte er sich nicht erleichtert, sondern vor allem verwirrt. Wann hatte er zum letzten Mal geweint? Vermutlich, als seine Großmutter starb, und das war inzwischen 30 Jahre her. Verlor er jetzt auch noch die Kontrolle über seine Gefühlswelt? Andererseits war es wohl einfach zu viel gewesen, was in den letzten Monaten über ihn hereingebrochen war. Zuerst der Rauswurf bei der Zeitung, dann der Baummensch, dann diese seltsame Hütte im Dorf der Buschleute in Afrika, die Nahrung spendete und vor Panzergeschossen schützte. Sammer hatte zu viel eigentlich Unmögliches erlebt. Und jetzt setzte ein brennender Busch in seinem Garten, der nicht verbrannte, all dem noch die Krone auf. Er setzte sich mühsam auf und starrte auf den brennenden Busch. »Geht's wieder?« fragte die Stimme in seinem Kopf mitfühlend. Sammer stöhnte erneut auf. »Wer bist du?« fragte er. »Du hast es vorhin gerade selbst gesagt«, antwortete die Stimme. »Gott?« fragte Sammer ungläubig. »Das ist Unsinn. Wenn du wirklich Gott wärst, was solltest du dann ausgerechnet von mir wollen? Ich gehe nicht in die Kirche. Ich glaube nicht einmal wirklich an dich«, wandte Sammer ein. »Bist du dir sicher?« fragte die Stimme. Nein, ganz sicher war sich Sammer zugegebenermaßen nicht. Zwar glaubte er nicht an den Gott der Christen und auch nicht an jenen der Muslime, aber der Gedanke, dass es vielleicht doch ein höheres Wesen gab, war ihm in manchen Situationen seines Lebens schon tröstlich gewesen. Nur wollte er das jetzt auf gar keinen Fall zugeben. »Was willst du von mir?« knurrte er, um vom Thema abzulenken. »Dich berufen«, sagte die Stimme feierlich. Sammer lachte heiser. »Berufen? Du willst einen Priester aus mir machen?« »Na, ich glaube, der Zug ist abgefahren«, erklärte er. »Nein, zum Priester eignest du dich wirklich nicht«, sagte die Stimme milde. »Was willst du dann von mir?« fragte Sammer. Eine Weile herrschte Stille in seinem Kopf, dann sagte die Stimme, diesmal sehr ernst und erhaben, »Du sollst mein Prophet sein.« »Er und ein Prophet?« Plötzlich musste er lachen. Was für ein Gott war das, der ausgerechnet ihn zu seinem Sprachrohr machen wollte? Konrad Sammer, Lokaljournalist und Publizist, verhinderter Theologe, laut eigener Diagnose bindungsunfähig, Gelegenheitstrinker und Fatalist, der zwar durch unglaubliche Vorkommnisse in den letzten Monaten zu einiger Berühmtheit und Wohlstand gekommen, aber nach eigenem Empfinden eigentlich eine verkrachte Existenz war. Ausgerechnet so einen Mann wollte dieser Gott zu seinem Sprecher machen. Sein Personalmangel musste wirklich eklatant sein. »Oder er hat nicht alle Tassen im Schrank«, murmelte Sammer. »Sagtest du etwas?« fragte die Stimme. Sammer dachte, dass es keinen Sinn habe zu leugnen. Wenn da tatsächlich Gott sprach, wusste dieser ohnehin, was er dachte. »Du musst verrückt oder sehr verzweifelt sein, wenn du ausgerechnet mich zum Propheten auserkoren hast«, erklärte er daher respektlos. »Und außerdem, welcher Gott bist du überhaupt? Der der Juden, der Christen, der Moslems, der Buddhisten, der Indianer oder vielleicht die Naturgottheit eines indigenen Volkes?« »Ihr Menschen glaubt, alles in Regeln und Systeme pressen zu müssen. Katholisch, muslimisch, buddhistisch, ihr Kleingläubigen. Dabei bin ich so viel mehr. Ich bin das Leben in all seinen Ausformungen.« Sammer nickte. Er hatte mit all den theologischen Spitzfindigkeiten der verschiedenen Religionen nie viel anfangen können. Er hielt es da lieber mit seinem Hausverstand, und der sagte ihm, wenn es tatsächlich einen Gott gab, dann musste der für alle Menschen da sein. Sammer hörte die Stimme in seinem Kopf leise lachen. »Dein Hausverstand funktioniert. Genau das ist auch der Grund dafür, warum meine Wahl wohl offenbar doch nicht so schlecht ist«, sagte sie. Sammer holte tief Luft. Plötzlich kochte Wut in ihm hoch. »Weißt du überhaupt, was auf der Erde los ist? Wie viel Ungerechtigkeit herrscht und wie viele Menschen im Namen Gottes sterben? In deinem Namen also, wenn du wirklich Gott sein solltest, was ich übrigens noch immer stark bezweifle. Und du lässt das alles zu? Sitzt auf deinem hohen Thron und schaust dir das Treiben der Menschen an. Bist erbarmungslos, verschließt die Augen vor all dem Leid. Sag mir, warum sollte ich dein Prophet sein wollen?« Eine Weile herrschte Stille, dann antwortete die Stimme sehr ernst, »damit das alles aufhört.« Sammer lachte auf. »Du bist Gott, schnipp mit den Fingern und es ist vorbei.« »Ich habe keine Finger. Und hättest du es wirklich gerne so einfach? Würde das euch Menschen nicht zu völlig fremdgesteuerten Wesen reduzieren? Wo blieb dann das von euren Philosophen so geliebte Konzept der Freiheit, die Möglichkeit zwischen Gut und Böse zu entscheiden und letztlich das Gute zu wählen? Ich bin kein Despot, aber ich will den Menschen Denkanstöße geben. Warum klopfst du nicht wenigstens jenen auf die Finger, die skrupellos die Umwelt und andere Menschen ausbeuten? Das will ich ja. Mit deiner Hilfe.« Sammer lachte humorlos. »Wer wird schon auf mich hören? Du bist kein ganz Unbekannter mehr. Es war kein Zufall, dass du zweimal zur richtigen Zeit am richtigen Ort warst. Und sollten sie dir dennoch kein Gehör schenken, dann werde ich noch ein wenig nachhelfen.« »Was soll ich sagen? Du sollst die Ungerechtigkeit, die Habgier und den Hass an den Pranger stellen und Menschlichkeit einfordern. Ja, man wird mich mundtot machen oder sogar abknallen. Das ist das Berufsrisiko des Propheten. Das war schon immer so. Ich zwinge dich nicht. Nein? Nein, du kannst weiterleben wie bisher und zuschauen. Du wirst dir dann jemand anderen suchen. Nein, ich werde dann auch nur zuschauen. Das hört sich jetzt aber doch sehr nach Erpressung an. Kennst du die Geschichte von dem einen Gerechten, dessen wegen die Welt nicht vernichtet wurde? Aus der Bibel, ja sicher. Vielleicht bist du ja in dieser Zeit dieser Gerechte. Sammer lachte bitter. Aber ich bin kein Gerechter. Ich achte zu wenig auf die Umwelt. Ich spende zu wenig für die Armen und ich kaufe Kleider und Nahrungsmittel, die Menschen anderswo für Hungerlöhne produzieren. Wie soll ich mich jetzt hinstellen und andere zur Umkehr aufrufen? Sie werden mich einen Lügner und Heuchler nennen, und das zu Recht. Nur weil du bisher falsch gehandelt hast, heißt das nicht, dass du künftig nicht das Richtige tun kannst. Niemand ist perfekt, sagte die Stimme nachsichtig. Die Menschheit droht, falsch abzubiegen. Es bedarf also hin und wieder eines kleinen Schubses in die richtige Richtung. Und ich soll dir diesen Schubs geben. Vorerst sollst du nur verkünden, dass es Zeit zur Umkehr und zur Besinnung auf die wahren Werte ist. An den richtigen Orten und den richtigen Leuten. Sammer fasste sich an den schmerzenden Kopf. Er fühlte sich plötzlich unendlich müde. Ich brauche Bedenkzeit. Brauchst du die? Na ja, man wird nicht jeden Tag zum Propheten berufen. So ein Job will überlegt sein. Ich gebe dir 7 Tage. Sehr sinnig. Ich hätte nicht gedacht, dass Gott so einen schrägen Humor hat. Sammer erwachte mit einem lauten Schrei und setzte sich im Bett auf. Er rieb sich die Augen. Dann sprang er auf und lief barfuß und im Pyjama hinaus in den Vorgarten. Die Forsythie sah aus wie immer. Nichts deutete darauf hin, dass der Strauch in der Nacht in Flammen gestanden hatte. Sammer fragte sich, ob ihn Wahnvorstellungen heimsuchten. Ihm fiel plötzlich ein, dass er seine Großmutter väterlicherseits im Alter an einer Art Schizophrenie gelitten hatte. Angeblich hatte sie ständig behauptet, in ihrem Kopf irgendwelche Stimmen zu hören, die ihr verrückte Dinge befahlen, und hatte sie zuletzt nicht sogar erklärt, sie sei die neue, wenn auch nicht mehr jungfräuliche Jeanne d'Arc und habe im Auftrag Gottes die Welt von den raffgierigen Kapitalisten zu befreien? Sie landete letztendlich in der Klapsmühle. Sammer wusste nicht allzu viel darüber, denn er hatte kaum Kontakt mit der väterlichen Linie der Familie. Seine Großmutter mütterlicherseits, bei der er aufwuchs, hatte Begegnungen gemieden. Es war nach dem Tod seiner Eltern zu einem Zerwürfnis gekommen, aber worum es da ging, hatte er nie ergründen können und sich auch nicht wirklich darum bemüht. Die Kunde von der verrückten Großmutter war aber damals sogar bis an seine Kinderohren gedrungen. Jetzt fragte sich Sammer, ob er deren Gebrechen vielleicht geerbt hatte. Nur weil sein Vater davon verschont geblieben war, heißt das ja nicht, dass er die Anlage dazu nicht in sich trug. Manche Krankheiten übersprangen bekanntlich Generationen, um dann umso unerbittlicher zuzuschlagen. Zudem war sein Vater jung gestorben. Vielleicht war sie bei ihm nur deshalb noch nicht zum Ausbruch gekommen. Es gab aber auch noch einen anderen möglichen Grund für seine Halluzinationen, den Blitz, der ihn bei seiner Geburt getroffen hatte. Vielleicht, so dachte Sammer, hatte er ja nicht nur eine Narbe am Po hinterlassen, sondern auch Schäden in seinem Gehirn angerichtet. Sammer hatte schon früher darüber im Internet recherchiert. Dabei war er auf Fachartikel gestoßen, in denen es hieß, dass vom Blitz getroffene Menschen manchmal erst viele Jahre danach psychische Beeinträchtigungen zeigten. Konnte das der Grund für die Stimme sein, die er hörte? Sammer kratzte sich ratlos am Kopf und dann an seiner Kehrseite. Die Blitznarbe juckte plötzlich wie verrückt. Er ging ins Haus, machte sich eine Tasse Kaffee und trank in kleinen Schlucken. Danach fühlte er sich besser. In einem seit vielen Jahren eingeübten Reflex griff er nach dem Weihwasserflachmann und setzte ihn an die Lippen. Doch er trank nicht, sondern hielt inne und hob die Flasche nachdenklich vor die Augen. Konnte es sein, dass das viele Weihwasser Spuren hinterlassen hatte? Verursachte es in zu großen Mengen genossen vielleicht religiöse Wahnvorstellungen? Egal, dachte Sammer und nahm einen Schluck. Das Weihwasser war ihm eine liebe Gewohnheit und in gewisser Weise auch eine Verbeugung vor seiner Großmutter, die ihn großgezogen hatte. Ein Ritual, durch das sie ihm bis zum heutigen Tag nahe war. Sammer schaute durchs Fenster hinaus auf die Forsythie und schüttelte die düsteren Gedanken ab. Er war völlig klar im Kopf, und das nächtliche Erlebnis war bestimmt nur ein verrückter Traum gewesen. Sein Unterbewusstsein hatte die unglaublichen Ereignisse der letzten Wochen und Tage offenbar zu einem besonders schrägen Szenario verarbeitet. Er musste plötzlich über sich selbst lachen. Eine brennende Forsythie, aus der Gott spricht, was für ein Quatsch! Und beinahe wäre es ihm sogar gelungen, die Sache als Hirngespinst abzutun, hätte da nicht plötzlich eine tiefe, freundliche Stimme in seinem Kopf gefragt: »Bist du dir da ganz sicher?«